Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben vor einiger Zeit eine Dokumentation gesendet, die sich bezieht auf einen Film, der in einem Seminarprojekt von mir angefertigt worden ist. Der nennt sich Prometheus 5845 und dokumentiert die Stellungnahmen am Institut für Philosophie zur Katastrophe von Fukushima. Wir haben in diesem Zusammenhang recherchiert, welche philosophischen Reaktionen zu diesem großen Unglück es sonst noch gibt. Und wir sind insbesondere gestoßen auf eine Konferenz, die in Tokio im Dezember 2011 gehalten worden ist. In dieser internationalen Konferenz, die mittlerweile auch dokumentiert ist in einem Journal, Journal of International Philosophy, in der ersten Nummer, haben gesprochen im Rahmen einer Telekonferenzschaltung Jean-Luc Nancy und der deutsche Philosoph und Phänomenologe Bernhard Waldenfels. Dokumentiert ist diese Veranstaltung auf YouTube in einem über 2 Stunden langen Video, das sehr unterschiedliche Informationen und Materialien bietet. Für diese Sendung habe ich den Waldenfels-Text herausgeschnitten und in bestimmte Abteilungen gegliedert. Am Ende der Sendung möchte ich noch einen weiteren Beitrag anbieten, der sich auch auf eine philosophische Auseinandersetzung mit der Thematik bezieht, nämlich eine Rezension eines Buches von Jean-Pierre Dupuy. Dieses Buch nennt sich Petite Métaphysique des Tsunamis, kleine Metaphysik der Tsunamis, und beschäftigt sich nicht direkt mit Fukushima, dazu ist es zu alt. Es ist aus dem Jahre 2005, sondern es beschäftigt sich mit den Themen globaler Katastrophen, insbesondere auch atomarer Katastrophen und den philosophischen Beiträgen, die Günter Anders zu diesen Anliegen vorgelegt hat. Nun zu Waldenfels Vorstellung und Text. Er beginnt damit zu erinnern, dass es im Griechischen dieses Brüderpaar Epimetheus und Prometheus gegeben hat, mythologischen Zuschnittes, und dass Prometheus die Rolle zugeschrieben bekommen hat, nach vorne zu denken, der Techniker zu sein, der den Menschen auch das Feuer zur Verfügung gestellt hat, der also die Segnungen der Technik in die menschliche Welt eingebracht hat, zusammen mit ihren Gefahren, mit denen wir heute konfrontiert sind, und dass Epimetheus, der Bruder, der schon so heißt, nämlich im Nachhinein denken, verspätet kommen, Bedenken haben über Dinge, die man nicht rechtzeitig im Auge gehabt hat, der Bruder gewesen ist, dessen Frau Pandora die Büchse der Pandora besessen hat und die dafür verantwortlich ist, dass in der Öffnung dieser Büchse die verborgenen Gefahren einer Tätigkeit dieses Brüderpaars auf die Welt kommen.
Ich komme gleich zur Sache. Ich habe meinem Beitrag ein Thema gegeben, das lautet das Machbare und das Unmachbare. Philosophie nach Fukushima, ein Nachdenken also, ein Denken danach. In der griechischen Mythologie ist es Epimetheus, der sich zu spät besinnt. Er bekommt Pandora zur Frau, die mit der Öffnung der Büchse der Pandora eine Fülle von Plagen in die Welt bringt. Nur die schwache Hoffnung bleibt zurück. Tatsächlich steht Fukushima in einer Reihe alarmierender Warnzeichen. Harrisburg 1979, Tschernobyl 1986, dann Fukushima 2011 und zuvor schon Hiroshima und Nagasaki 1945. Gewiss hatte der Abwurf von Atombomben andere Ursachen als das Abschmelzen von Brennstäben, doch die katastrophalen Folgen sind ähnlich. Nachdem der Krieg vorbei war, hätte man für Friedenszeiten daraus lernen können, anstatt seine Hoffnung auf eine unschuldige Technoökonomie zu setzen. Wer hätte lernen können? Sicher nicht die Opfer, wohl aber die Überlebenden und Nachlebenden, denen ein geschärftes Gefahrenbewusstsein zuzutrauen wäre. Es gab schon damals warnende Stimmen wie die des deutsch-jüdischen Emigranten Günther Anders, der 1945 nach Europa zurückkehrte und sich aufgeschreckt durch das Ausmaß der Zerstörung in einer internationalen Bewegung gegen Atomwaffen engagierte. Er konstatierte eine allgemeine Apokalypse-Blindheit. In diesem Zusammenhang sprach er von einem prometheischen Gefälle und einer prometheischen Scham. Dabei dachte er an die fatale Lage des Menschen als eines Wesens, das durch seine eigenen Produkte überholt und überrollt wird. Ich zitiere ihn: Wie zerstörte Saurier lungern wir inmitten unserer Geräte herum. Prometheus, der zukunftsgerichtete Held der Technik, an den der Autor erinnert, ist der Antipode seines Bruders Epimetheus. Er versinnbildlicht ein Vordenken, ein Denken im Voraus. Doch was helfen dem Menschen alle Prognosen, wenn sein Tun, Verstehen und Fühlen mit seinen eigenen Werken nicht länger Schritt hält? Bedrohliche Figuren wie der jüdische Golem oder Goethes Zauberlehrling begleiten die westliche Zivilisation seit langem. Die Lektionen, die uns die Atomkatastrophen heute erteilen, gehen quer durch die Welt, von den hochkapitalistischen USA über das zerfallende kommunistische Imperium bis ins fernöstliche Japan, in dem die Werte einer traditionellen Kultur sich mit den Errungenschaften der westlichen Zivilisation vermischen. Wenn die alten Schemata eines Vor- und eines Nachdenkens, eine Vergangenheit und eine Zukunftsorientierung nicht mehr ausreicht, so bleibt nur ein Umdenken, ein Denken anderer Art, das die gewohnten Bahnen verlässt. Mit dem Umdenken der Technik greife ich auf eine Formulierung zurück, die ich bereits in den 80er Jahren benutzt habe, als es mir darum ging, den Stachel des Fremden zu schärfen. Die Komplexität der technologischen Problematik zwingt zur Selektion. So beschränke ich mich im Folgenden auf drei klassische Grundmotive, auf Eukos, Praxis und Ethos. Diese drei Motive gehen auf die Anfänge der westlichen Philosophie zurück, sie sind aber immer wieder neu zu bedenken und interkulturell zu variieren.
Der erste Abschnitt des Vortrags von Bernhard Waldenfels betitelt sich also Eukos, Welt als Umwelt und Mitwelt, und beschäftigt sich mit dem Kontrast zwischen einem Raum, der im Sinne der Geometrie und der Naturbeherrschung geöffnet ist, der geleitet ist von einer technischen Verfügbarkeit und einer Geometrisierung und der entgegengestellt werden kann einer Lebenswelt. Lebenswelt ist der Ausdruck, der dem Phänomenologen Waldenfels von Husserl an dieser Stelle natürlich sehr nahe liegt. Diese Lebenswelt lässt sich als Idee aber zurückverfolgen bis ins Griechische, in den Namen Oikos, Haus, die Umgebung, der der Hausvater vorsteht. Und dieses Wort Oikos wird wieder verwendet und ist bekannt aus unseren beiden Termini Ökonomie und Ökologie. Ökologie also in einem weiteren und modernen Sinn als die Lehre der richtigen Handhabung der Welt als eines Lebensraumes, welche Handhabung durchkreuzt wird in einem Sinn, aber natürlich auch unterstützt werden muss durch die Ökonomie und insbesondere durch eine Ökonomie, die nicht einfach finanztechnisch rechnet, sondern die eine politische und soziale Ökonomie darstellt, in der reflektiert wird über die Rückbindung der technischen Errungenschaften in eine machbare, lebbare Weltumgebung.
Das erste Motiv, Oikos als Welt, als Welt, als Umwelt und Mitwelt. Descartes schreibt den Menschen die Aufgabe zu, sich zu Maître et Possesseur de la Nature, zu Herren und Besitzer der Natur zu erheben, und Hobbes unterwirft auch die menschliche Natur sozialen Konstruktionen, die im Leviathan einen mythischen Beiklang bewahren. Im Theoretischen wie im Praktischen regiert die Kunst des Machens. Im Zuge dessen reduziert sich die Umwelt auf einen leeren Raumbehälter, in dem es nur noch ausgedehnte Substanzen gibt und in dem Kausalprozesse ablaufen, die nur noch den Gesetzen der Trägheit folgen. Der leere Raum, in dem es weder ein Oben und Unten noch ein Rechts und Links gibt, ist buchstäblich unbewohnbar. Denn niemand und nichts ist darin an seinem Platz. Diese Entweltlichung und Entmenschlichung der Natur gehört zum Erbe, aber auch zur Hypothek der westlichen Moderne. Sie ist die Kehrseite großer Entdeckungen, aber auch eine große Vereinfachung. Doch die Natur wehrt sich. Schon bei Horaz heißt es, du magst die Natur mit der Mistgabel austreiben, sie wird dennoch immer wieder zurückkehren. Mit der Macht über die Natur wächst auch deren Gegenwehr. Das Umdenken findet einen ersten Halt in dem altgriechischen Begriff des Oikos. Gleich wie die übrigen Grundbegriffe bedarf allerdings auch er der Überprüfung, denn wir leben nicht mehr im wohlgeordneten Kosmos der Antike. Der griechische Oikos bezeichnet ursprünglich das Haus und das Hauswesen, auch den Bereich des eigenen. Er bildet den Kern der klassischen Lehre der Ökonomie. Der Oikos gewinnt einen neuen Sinn in der von dem Biologen Ernst Haeckel erfundenen Disziplin der Ökologie, deren Gewicht sich inzwischen stark von der Umweltlehre hin zum Umweltschutz verschoben hat. Das Haus bezeichnet einen Ort, den der Einzelne mit anderen teilt. Wohnen impliziert eine leibhaftige Zugehörigkeit zu dem Ort, an dem man sich aufhält. Bewohner sind hier oder dort, weder irgendwo noch überall. Es bilden sich Merkwelten und Wirkwelten, Innenräume und Außenräume, Nahwelten und Fernwelten, Straßenläufe und Wegkreuzungen. Das Leben breitet sich aus in einer Pluralität kultureller und interkultureller Lebenswelten. Dabei durchdringen sich natürliche Umwelt, technische Formung, historische Welt und soziale Mitwelt. Der Austausch mit anderen geht ebenso wie der Streit mit anderen immer durch die Dinge. Auch die Atomindustrie, der unser besonderes Augenmerk gilt, lässt sich nicht ablösen von ihrem lebensweltlichen Hintergrund. Die Atomkraft erzielt niemals nur technische und ökonomische Effekte, sondern sie setzt das Leben der Bevölkerung besonderen Risiken aus. Diese Risiken, zu denen massive und lang anhaltende Gesundheits- und Umweltschäden gehören, lassen sich nicht schlicht gegen Euros, Dollars oder Yens aufrechnen, als handelt es sich um bloße geschäftliche Unkosten oder um technische Rechenfehler. Es gibt keine reine Ökonomie, so wie es keinen rein ökonomischen Menschen gibt. Die Kritik, die Marx am kapitalistischen Konstrukt eines Homo economicus übt, wird auf neue Weise aktuell. Ökonomie ist von Anfang an mehr als bloße Ökonomie. Sie ist immer auch politische oder soziale Ökonomie, sofern man das Umfeld der Wirtschaft in Betracht zieht. Dies betrifft nicht nur spektakuläre Schäden und Unfälle, sondern auch den gewöhnlichen Atommüll, dessen Strahlungen sich nicht ausschalten lassen wie eine Glühbirne. Die Billigkeit des Billigstroms, den die Betreiber von Atomwerken anpreisen, beruht teilweise auf einer Milchmädchenrechnung. Naturschäden haben einen bestimmten Anfang, aber einen offenen Ausgang, wie der Soziologe Ulrich Beck versichert. Sie lassen sich nicht privatisieren. Zu Unrecht geht man von der Fiktion aus, technoökonomische Prozesse spielten sich in einem menschenleeren Raum oder in einem wetterfesten Labor ab. Wie wir jüngst erfahren haben, können technische Eingriffe in die Natur die bewohnbare Lebenswelt in unbewohnbare Wüsten zurückverwandeln. Der Phänomenologe Edmund Husserl war einer der Lehrer von Günther Anders. Seine 1936 erschienenen Betrachtungen zur Krise der europäischen Wissenschaften befassen sich vorwiegend mit dem neuzeitlichen Physikalismus, der die qualitativen Erfahrungen der Lebenswelt auf methodisch erzeugte Formeln und Konstrukte reduziert. Galilei ist für Husserl ein entdeckender und verdeckender Genius, der uns dazu verführt, ich zitiere Husserl, dass wir für wahres Sein nehmen, was eine Methode ist. Bei schrankenloser Nutzung von Atomenergie verbindet sich der Physikalismus mit einem Ökonomismus, der alle Güter in Nutzwerte verwandelt, und er verbindet sich mit einem Technizismus, der alle Was- und Warum-Fragen auf ein funktionales Know-how reduziert. Die Technik ist selber unentbehrlich, sie ist so alt wie der menschliche Logos. Bei der laufenden Technikkritik geht es um den wachsamen Umgang mit der Technik und um ein mehr oder weniger an Technik. Doch in extremen Fällen, in denen Funktionsstörungen sich in Destruktionen zu entladen droht, geht es um ein Alles oder Nichts. Es hat keinen Sinn, die Atomdebatte als eine Sonderdebatte zu führen, in der es einzig um Waffengewalt oder um Energiegewinnung geht. Diese Debatte ist vielmehr Teil einer Debatte, in der die permanente Rückbindung systemischer und technischer Prozesse an die Lebenswelt auf dem Spiel steht. Die Verkennung oder Verharmlosung atomarer Risiken ist Teil einer weit um sich greifenden Lebensweltvergessenheit. Wenn Husserl schreibt, eine wirkungsvolle Kritik der Wissenschaften habe sich an die wirkliche Methode und Arbeit selbst zu halten und nicht an die üblichen akademischen Gelegenheitsreden, so gilt Ähnliches auch für Atomdebatten. Es wäre ein Unding, sie bloßen Spezialisten vorzubehalten. Nicht erst die Bewertung, sondern schon die Abwägung von Risiken stellt keine rein wissenschaftlich-technische Frage dar. Dasselbe gilt für die Festsetzung von Grenzwerten bei Strahlenbelastungen, bei denen die Behörden sich erstaunliche Schwankungen erlauben. Aufs Ganze gesehen bedeutet dies, dass Ökonomie und Ökologie sich im Lebensbereich des Oikos überschneiden. Dies gilt auch für den Standort der Wirtschaft, der mit einer Arbeitswelt und einer Wohnwelt verbunden ist. Im Gegensatz zum symbolischen Ort der Börse, der im Netz seinen Platz findet, ohne dass viel verloren geht. Es bleibt die wichtige Frage, ob nicht jede Ökonomie Überschüsse des Anökonomischen, des Überflusses und der Gabe enthält. Die zerstörerische Gewalt menschlich verursachter Katastrophen enthält stets unberechenbare Elemente, die sich nicht wie soll und haben bilanzieren lassen. Dazu gehört auch die Angst, die den heimischen Boden brüchig werden lässt und unser in der Welt sein erschüttert.
Der Abschnitt Praxis, den Bernhard Waldenfels als zweites vorträgt, greift zurück zunächst mal auf einen konventionellen, bekannten Begriff von Praxis, sprich Grundzüge des menschlichen Handelns, für die normalerweise angenommen wird, dass wir Ziele verfolgen, dass wir also wissen, warum wir etwas tun, dass wir das, was wir wollen, nach bestimmten Vorgaben und Voreinschätzungen regelartig tun und dass wir wissen, welche Mittel wir für unsere Zielerreichung ansetzen können. Das ist traditionell abgesetzt davon, dass uns etwas passiert oder dass etwas passiert auch ohne uns. Das ist also das Eingreifen des Menschen mit seiner Überlegungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit in die Umgebung, dass man traditionell sehr scharf und deutlich zu trennen können glaubte von den anderen genannten Ereignissen. Waldenfels weist jetzt darauf hin, dass mit den Errungenschaften der Technik, mit der globalen Wirksamkeit von solchen Instrumentarien die Grenzen verschwimmen, dass wir nicht mehr einfach sagen können, was die Regeln sind, nach denen sich das abspielen wird, was wir wünschen, denn die Mittel, derer wir uns bedienen, um unsere Wünsche zu erfüllen, haben es in sich. Sie haben Folgewirkungen, Nebenwirkungen, Risikofaktoren, die sie nicht mehr absehbar erscheinen lassen, unkalkulierbar zu werden drohen. Und das nicht nur für einzelne Personen im Rahmen ihres Eukos, sprich ihre Lebenswelt, sondern auch im gesamten globalen Zusammenhang. Denn die Fernhandlungen, die sich ergeben im Zusammenhang mit so etwas wie Klimawandel oder natürlich auch atomaren Vorfällen, sind Phänomene, die unser Handeln überfordern. Hier kommen wir noch wieder zu dem von Günther Anders geprägten Terminus der prometheischen Scham, also der Scham, die Menschen darüber empfinden, dass sie mehr tun, als sie einholen können in ihrem ethisch verantwortbaren Reflexionszusammenhang und dass damit sich die Frage ergibt, ob was wir wirken und bewirken können, sich noch einer Überlegung dessen, was wir tun wollen, für uns und die nächsten Generationen entsprechend präsentiert.
Ich komme nun zum zweiten Motiv, Praxis, Handeln unter Risiko. Der zweite Kernbegriff ist der Begriff der Praxis des Handelns. Handeln besagt mehr als die Ausübung eines isolierten Aktes und es besagt erst recht mehr als die Ausführung einer formalen Operation, die auch ein Computer verrichten kann. Gewisse Grundzüge des Handelns sind bis heute nicht nur im Alltag, sondern auch vor Gericht gültig. Dazu gehört, dass der Handelnde Ziele verfolgt, dass er bestimmte Regeln folgt, dass er geeignete Mittel anwendet, dass er die situativen Umstände berücksichtigt und Chancen abwägt. Verantwortliches Handeln dieser Art beschränkt sich auf das, was in unserer Hand liegt. Ich nenne es mit Aristoteles das Tunliche. Für Aristoteles, der in seiner Ethik und seiner Politik erstmalig diesen Handlungsbegriff geprägt hat, sind Naturvorgänge wie Regen und Wachstum aus dem Bereich des Handelns ausgeschlossen. Das Gleiche gilt für fremde Handlungen, so etwa für das, was jenseits der griechischen Grenze bei den Skythen am Schwarzen Meer geschieht. Und es gilt schließlich für Zufälle wie den Fund eines Schatzes im Acker, der sich nicht einplanen lässt. Doch inzwischen hat sich einiges geändert. Die säuberliche Sonderung dessen, was sich tun lässt, von dem, was sich nicht tun lässt, ist aus vielerlei Gründen immer weniger möglich. Dies liegt an den weltweit sich ausbreitenden Verkehrs- und Nachrichtennetzen. Es liegt aber auch an der größeren Reichweite technischer Prozesse wie atomare Unfälle und Katastrophen mit aller Deutlichkeit zeigen. Die Macht der Technik hat sich im Laufe der Geschichte immens gesteigert. Die Entwicklung läuft vom Gebrauch handlicher Werkzeuge über den Einsatz automotorischer Kraftmaschinen bis hin zur Installation automatischer Apparaturen, die sich selbst steuern und sich selbst regulieren. Eine Atombombe ist weit entfernt von einem Werkzeug, ein Atomkraftwerk weit entfernt von einer Werkstatt. Damit stellt sich die Frage, in welchem Maße traditionelle Handlungskonzeptionen weiterhin anwendbar sind. Beginnen wir mit der Abgrenzung des Handlungsfeldes. Zur Neuzeit gehört die Bindung der Bürgerrechte an den Besitz, vor allem an den fest umzäunten Landbesitz. My home is my country, country is my castle, wie die englische Devise lautet. Hinzu kommen die Hoheitsrechte, die dem souveränen Staat zugesprochen werden. Doch die schädlichen Folgen technischer Prozesse machen keineswegs an Besitz- und Landesgrenzen Halt. Dies gilt für die globale Klimaveränderung durch Luftverschmutzung, es gilt aber auch für die Wirkungen, die von defekten Atomanlagen ausgehen. Die Strahlungen, die durch die Katastrophe von Tschernobyl freigesetzt wurden, drangen in atomaren Wolken von der Ukraine weit nach Russland und in das heutige Weißrussland vor. Sie verseuchten auch dort ganze Landstriche und hinterließen Spuren im gesamten Mitteleuropa. Das Goethe-Institut in Minsk hat 1996 mit einem Projekt Echo des Schweigens, einer düsteren Serie von Kunstfotos, dieser Katastrophe gedacht. Was heute in Fukushima geschieht, greift auf das umliegende Meer über. Oder nehmen wir ein Beispiel, das sich noch im Zustand des Risikos befindet. Das 1970 errichtete Atomkraftwerk Fessenheim steht zwar auf französischem Boden, aber nur 1 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, dazu in einem Gebiet, das wie der Rheingraben Erdbeben gefährdet ist. Wenn an dem elsässischen Reaktor Schäden auftreten, so ist das badische Freiburg ebenso bedroht wie das schweizerische Basel. Atomare Strahlungen kümmern sich nicht um Landesgrenze und Hoheitsrechte. Aus diesem Grund hat sich im oberrheinischen Dreiländereck über die Landesgrenzen hinaus eine interregionale Anti-Atom-Bewegung organisiert. Mit den Fernwirkungen der Technik ändern sich auch die Maßstäbe der Geopolitik. Doch von den neuen Entwicklungen ist nicht nur der Handlungsspielraum betroffen, sondern auch der Kern des Handelns als eines selbstständigen Tuns oder Machens. Symptomatisch dafür ist das Risiko, das man mit dem Handeln eingeht. Neuere Soziologen wie Niklas Luhmann unterscheiden zwischen Gefahr und Risiko. Um Gefahr handelt es sich demnach, wenn die jeweiligen Schädigungen äußeren Ereignissen zuzuschreiben sind, um Risiko, wenn sie der eigenen Entscheidung unterliegen. Doch auch diese schlichte Unterscheidung gerät aus vielerlei Gründen ins Wanken. Zum Ersten verwischt sich der Unterschied zwischen Gefahr und Risiko, sobald Handlungen in systemische Prozesse übergehen. Dies begegnet uns nicht allein bei der Freisetzung atomarer Zerfallskräfte, sondern auch bei Eingriffen in die genetische Substanz, bei der Einflussnahme auf die Erderwärmung oder bei der Auslösung von Finanzkrisen. Gefahren von außen verwandeln sich mehr und mehr in selbst erzeugte Risiken und Handlungen laufen über Handlungskurven, die bestimmten Trends folgen und keinen festen Regeln gehorchen. Die Entfremdung menschlicher Produkte weicht einer tendenziellen Enteignung des eigenen Tuns, die sich durch keine Wiederaneignung rückgängig machen lässt. Ferner gilt, Je globaler die Prozesse sich gestalten, umso unkalkulierbarer werden sie. Wenn dynamische Systeme sich von Handlungskontrollen ablösen, weiten lokalisierbare Gefährdungen sich aus zu Globalgefährdungen, wie Ulrich Beck bemerkt. Der euphemistische Ausdruck Restrisiko, der sich an den Grenzen einer herkömmlichen praktischen Vernunft orientiert, wäre im Falle atomarer Prozesse zu ersetzen durch einen Ausdruck wie Globalrisiko. Die katastrophalen Ausnahmefälle, die in probabilistischen Sicherheitsanalysen, PSA, errechnen lässt, können heute eintreten, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit bei 1:1.000.000 pro Jahr liegt. Schließlich ändert sich die Zurechenbarkeit von Handlungen. Schon im Normalfall müssen wir von einer dosierten und differenzierten Zurechenbarkeit ausgehen. Handelnde sind mehr oder weniger verantwortlich, je nachdem, welche Position sie im Handlungsfeld einnehmen. Doch der Faden, der die Aktion an den Akteur bindet, reißt völlig, wenn die begrenzte Zurechenbarkeit in Unberechenbarkeit übergeht. Wer war der Täter? Wer ist zur Verantwortung zu ziehen? Antwort: niemand. Technische Netzwerke suggerieren soziale Kontakte, obwohl sie doch vielfach namentliche Ansprechpartner einsparen und auf diese Weise jede persönliche Haftung ausschalten. Typisch sind Callcenter mit anonymen Rufnummern, auf die man sich als Kunde nicht berufen kann. Die alten Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH, verwandeln sich in Gesellschaften ohne persönliche Haftung. Doch folgt aus der weitgehenden Anonymisierung von Rede und Handlung, dass deren Folgen, darunter eine Menge zugefügter Leiden, gleichermaßen anonymisierbar sind. Sind Strahlenopfer von Hiroshima oder durch den Einsatz chemischer Vernichtungswaffen vergiftete Vietnamesen oder jüdische und armenische Genozidopfer niemand? Eine allgemeine Komplizenschaft und allgemeine Verantwortungslosigkeit scheint um sich zu greifen. Ich zitiere noch einmal Ulrich Beck: Man handelt sozusagen in eigener Abwesenheit. Am Ende haben wir es mit bloßen Risikoverwaltern zu tun. Diese gehen Risiken ein, aber auf Kosten anderer, indem sie die Folgen von sich selbst abschütteln. Man erlaube mir ein Wortspiel: Prozessen kann man keinen Prozess machen. Sofern Risiken stets etwas Unberechenbares haben, sprengen sie den Handlungsrahmen. Handlungen sind niemals reine Handlungen, die wir Schritt für Schritt hervorbringen. Handlungen werden vielmehr inszeniert. Sie werden in Bewegung gesetzt unter Bedingungen, die wir nie völlig beherrschen. Handelnd antworten wir auf etwas, das uns widerfährt. In extremen Fällen überfällt uns etwas, ohne dass wir über passende Antworten verfügen. Dies gilt in erhöhtem Maße für katastrophale Großschadenereignisse, von denen eine unbestimmte Menge von Menschen betroffen ist. Die Antworten, die wir individuell oder kollektiv geben, sind Ereignisse, an denen wir als Handelnde mehr oder weniger beteiligt sind. Dieses mehr oder weniger schließt die Möglichkeit von Fernhandlungen ein. Unter Fernhandlungen verstehe ich Handlungen, die über den Nahbereich hinausdringen und Fernwirkungen auslösen, ohne dass der Handelnde sie überschaut und beherrscht. Dies trifft zu auf Kampfpiloten, die per Knopfdruck den Abwurf der Bombe auslösen und dabei Städte zerstören und Ländereien verwüsten, Menschen töten und verstümmeln, ohne den Opfern der Vernichtung je ins Auge zu schauen. Zwischen Handlungsbeginn und Handlungsfolgen liegt eine Kluft, die nicht durch ein leibhaftiges Tun, sondern nur durch technische Kontrollen und nachträgliche Information notdürftig ausgefüllt wird. Auf diese Weise kommt es zu einer engen Verquickung von Eigenhandlung und Fremdwirkung, aber auch von Eigenrisiko und Fremdrisiko. Ähnliches geschieht, wenn Atomkraftwerke in Betrieb genommen werden. Es handelt sich dabei weder um reine Freiheitshandlungen noch um reine Naturvorgänge, sondern um ein Ineinander von Freiheit und Natur, wie es einem leiblich initiierten, technisch vermittelten Verhalten entspricht. Der Verantwortungsbegriff wäre entsprechend auszuweiten. Verantwortliches Handeln im Sinne der Max Weberschen Verantwortungsethik besagt dann, dass wir nicht nur verantwortlich sind für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir bewirken, ohne dass wir es im Einzelnen wissen und wollen. Dies legt uns eine gewisse Zurückhaltung auf, sodass wir nicht alles tun, was wir tun können. Der alte Satz, widerstehe den Anfängen, gewinnt damit eine neue Bedeutung.
Der dritte Abschnitt im Vortrag von Bernhard Waldenfels ist der kürzeste und ist nur andeutungsweise aufzufassen angesichts des breiten Themas, nämlich Ethos, Leben in der Nähe und in der Ferne. Er geht von einer Thematik aus, die im anschließenden Kurzreferat über die kleine Metaphysik der Tsunamis nochmal aufgegriffen werden wird, nämlich dass atomare Phänomene und insbesondere Katastrophen einen neuen Blick auf das Generationenproblem zu werfen gestatten und verlangen, denn es handelt sich hier nicht mehr um die Überschaubarkeit einer Generation, sondern über die Unüberschaubarkeit von 10.000 Jahren, mit denen wir es hier zu tun bekommen. Und in diesem Zusammenhang passen die gewohnten Unterscheidungen zwischen Selbstinteresse, Aufklärung, eine richtige Rechnung machen, sodass die Rechnung stimmt, Verantwortlichkeit, passen einfach nicht mehr in diesem Sinn. Und wenn man es nach den gebräuchlichen, individualistisch westlichen Kriterien von Glücksmaximierung nimmt, ist so eine Aussage wie hinter uns die Sintflut nicht absurd, nicht unvernünftig, vor allem angesichts dessen, dass die Folgen unseres Handelns, auch wenn wir es noch so gut meinen, nicht zu steuern sind. Der Vorschlag, den Waldenfels unterbreitet, ist, diesem Dilemma, dieser Belastung so zu entgehen, dass man den Blickpunkt umdreht, die Betrachtungsweise umdreht und nicht mit dem beginnt, dass man selber so handeln sollte, dass die Rechnung stimmt, sondern damit beginnen, dass wir auf fremde Ansprüche antworten, dass ich mit dem, was ich zu tun habe, eine Position einnehme, die von einer zukünftigen Sichtweise her ins Werk gesetzt wird und in die Betrachtung überhaupt erst hineinkommt, dass also das andere als Glied in der Kette künftiger Generationen der Punkt sein muss, der mich positioniert, wenn ich heute darüber nachdenke. Andernfalls gerate ich in eine entweder unzureichende technische Machbarkeitsüberlegung oder aber in den Zynismus dessen, die sollen doch hinter mir schauen, wie sie zurande kommen.
Ich komme zum dritten Kernbegriff Ethos, Leben in der Nähe und in die Ferne. Wenn es so ist, dass wir zusammen mit anderen die Welt bewohnen und dass wir zugunsten und auf Kosten anderer handeln, dann sind wir immer schon mit fremden Ansprüchen konfrontiert. Dem Dialog als einem Sprechen mit anderen entspricht eine Heteropraxis als ein Handeln mit anderen. Der Bezug auf den anderen nimmt besondere Formen an, wenn unsere Handlungen, die sich in der Nähe abspielen, jene Fernwirkungen erzielen, von denen soeben die Rede war. Dies bedeutet, dass wir jetzt bewirken, was sich später auswirkt. Diese technisch gedehnte Zeitspanne verleiht der Zeitlichkeit ein neues Gewicht. Bei einem hochtechnisierten Handeln weitet sich die Langperspektive aus. In diesem Sinne sprechen wir heute von Nachhaltigkeit, wenn es um Eingriffe in die Natur und in den Naturhaushalt geht. Das naturwissenschaftliche Modell des Experiments, das seit Francis Bacon zur Befragung der Natur eingesetzt wird, stößt an seine Grenzen, wenn Experimente sich nicht beliebig wiederholen und wenn Entwicklungen sich nicht umkehren lassen. Dies aber ist tatsächlich der Fall, da die Welt, in der wir leben und wirken, kein geschlossenes System ist, sondern ein Feld mit offenen Horizonten. In verstärktem Maße betrifft dies die Langzeitwirkungen katastrophaler Ereignisse. Wäre Fukushima ein Experiment, so wäre es ein todbringendes. Es wäre ein Experimentum crucis von besonderer Art. Doch was haben Diagnosen und Prognosen mit dem Ethos zu tun? Unsere westliche Zivilisation, die längst zur Weltzivilisation angewachsen ist, hat einige Dogmen oder Halbdogmen hervorgebracht, die bis heute allzu selbstverständlich wiedergekäut werden. Ich denke zunächst an das Dogma der Trennung von Sein und Sollen. Diese Trennung hat zur Folge, dass technische Fragen, die es mit dem bloßen Sein können zu tun haben, von moralischen und rechtlichen Pflichten durch eine Kluft getrennt sind. Für die Einschätzung und Akzeptanz atomarer Risiken sind dann naturwissenschaftliche und technische Experten zuständig. Um Lebensschäden kümmern sich Versicherungen, Therapeuten und vielleicht, wenn es ans Sterben geht, Pfarrer oder Priester, die den letzten Segen geben. Politiker stehen hilflos in der Mitte, indem sie mögliche oder wirklich eingetretene Katastrophen verwalten. Das zweite Dogma, das ich im Auge habe, bezieht sich auf den Primat der Selbsterhaltung. Man propagiert einen naturgegebenen Selbsterhaltungstrieb, der jedem Fremdinteresse und jeder Fremderhaltung vorangeht. Das erste Gut ist für jeden die Selbsterhaltung, so äußert sich Hobbes in seiner Schrift vom Menschen. Als das höchste Übel gilt dementsprechend der eigene Tod durch fremde Hand. In liberalistischer Sicht wird das Eigeninteresse abgemildert zu einem wohlverstandenen Eigennutz. Doch wer legt fest, wie das Interesse zu verstehen ist? Mit Hobbes stellt sich die Frage, wer interpretiert? Die Frage nach der Deutungsinstanz ist eine eminent politische Frage. Ich möchte mich nicht auf den Bahnen einer allgemeinen Ideologiekritik verlieren, sondern auf einen einfachen Sachverhalt hinweisen. Die Forderung nach einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Warnung vor den Langzeitfolgen technisch herbeigeführter Katastrophen, diese laufen ins Leere, wenn individuelle Selbsterhaltung und individuelle Selbsterweiterung den Tod angeben. Der bekannte Ausspruch, nach uns die Sintflut, klingt zynisch, aber er ist in Wirklichkeit realistisch, wenn das Lebensinteresse mit dem Selbsterhaltungstrieb zusammenfällt und wenn mit dem eigenen Ende jede Zukunft erlischt. Daran ändert sich nichts, wenn man darüber einen ethischen Überbau errichtet, der über keine eigenen Kräfte verfügt. Wenn es ein Ethos gibt, das Zukunft verspricht, so nur ein radikales Ethos, das in den Sachen selbst, in der Sache des Lebens und Denkens verankert ist. Der springende Punkt liegt in einem fremden Anspruch, der mich zur Antwort zwingt, ob ich will oder nicht. Emmanuel Levinas antwortet auf das Dogma der Selbsterhaltung, indem er den Spieß umdreht. Warum betrifft mich der andere? Was geht mich Hekuba an? Bin ich der Hüter meines Bruders? Diese alten rhetorischen Fragen, gleich ob sie aus der Bibel oder von Shakespeare stammen, beruhen auf einer Petitio Principi. Wer so fragt, setzt stillschweigend voraus, dass es ihm primär um sich selbst geht. Anders steht es, wenn unsere Erfahrung damit beginnt, dass wir auf fremde Ansprüche antworten. Damit ändert sich das Gewicht der Dinge. Es zeigt sich, dass der Schwerpunkt meiner selbst außerhalb meiner selbst liegt. Der andere, der meine Existenz beunruhigt und sie in Frage stellt, ist aber nicht nur der andere, der mir von Angesicht zu Angesicht begegnet, sondern es ist auch der andere als Glied in der Kette künftiger Generationen. In der Verkettung der Generationen nimmt die Zukunft konkrete Form an. Sie manifestiert sich als eine fremde Zukunft, die mehr bedeutet als eine verlängerte Gegenwart, die ihrerseits stets auf unseren eigenen Plänen und Erwartungen beruht oder aus anonymen Trendberechnungen resultiert. An dem unerwarteten und unerwartbaren dieser fremden Zukunft partizipiert auch die Natur, der wir vermittels unserer Leiblichkeit und Zwischenleiblichkeit verbunden sind. Die Schonung der Natur ist Teil der Achtung, die wir anderen schulden. Das Ethos macht vor der Physis nicht Halt. Eine Philosophie nach Fukushima kann die technologischen Entwicklungen nicht ignorieren, aber sich ihnen ausliefern, hieße das Denken aufgeben. Die Voraussetzungen, denen die Technik unterliegt, und die Nachwirkungen, die von ihr ausgehen, sind nicht selbst technisch, sie sind Teil der Lebenswelt. Den Bewohnern der Lebenswelt fällt ein Mitspracherecht zu, sie sollten es ausüben in eigener wie in fremder Sache. Hier berühren sich Philosophie und Politik, die seit den ältesten Zeiten zusammengehören.
Ich möchte ein kleines Büchlein vorstellen. Es hat in etwa 100 Seiten, ist 2005 erschienen auf Französisch und nennt sich Petite Métaphysique des Tsunamis von Jean-Pierre Dupuis, der Professor in Stanford. Er ist und dessen Arbeit hauptsächlich bekannt geworden ist durch etwas, was man aufgeklärtes Katastrophendenken genannt hat. Er selbst hat es so genannt. Er hat angeknüpft an eine Reihe von manifesten Katastrophen, mit denen wir in den letzten Jahrzehnten zu tun gehabt haben. Und hat daran anschließend eine Reihe von sehr nachdenkenswerten Impulsen gesetzt. Das Buch selbst ist inhomogen. Es hat einen historisch-zeitgeschichtlichen Kern und um diesen Kern herum gibt es eine Einleitung und eine Endbetrachtung, die den eigentlichen philosophischen Akzent setzen. Der historische Kern, den ich nur kurz andeute, ist zusammengesetzt aus Überlegungen, Berichten über die Trias Leibniz, Rousseau, Voltaire, um das mit Titeln der Philosophiegeschichte zu betrachten und zu beschreiben, wenn man es mit den Termini der Katastrophengeschichte beschreibt, dann handelt es sich um einen Tsunami, nämlich den Tsunami, der Lissabon zerstört hat, und um den herum sich eine berühmte klassische Diskussion zwischen Rousseau und Voltaire entsponnen hat über die Ursachen, über die Zuschreibungen dieser fürchterlichen Katastrophe im Hinblick auf eine optimistische Weltsicht oder aber eine, die Skepsis und Antirationalismus in die Waagschale wirft, wie es bei Voltaire geschehen ist. Das bildet den historischen Hintergrund. Die zweite, in der Mitte des Buches abgehandelte Trias ist eine Trias der Orte: New York, Auschwitz, Hiroshima, wobei New York für den Flugzeugabsturz und das World Trade Center und seine Zerstörung steht. Auschwitz und Hiroshima sind klar. Und das Thema, das in diesem Zusammenhang im Vordergrund steht, ist die Frage nach der Naturalisierung des Bösen. Das klingt wie ein handlicher Begriff, ist aber eine erschreckende und irritierende Tendenz, die wir verspüren, die wir nachweisen können auch
in der Lektüre der Kommentare zu den drei genannten Vorfällen, dass nämlich die gängige Tendenz, wenn etwas Böses vom Menschen erzeugt, verursacht wird, das in die Verantwortung einer Person zu stellen, dass diese gängige Tendenz bei den genannten Ereignissen an ihre Grenze kommt. Berühmt ist Eichmann und Hannah Arendts Kommentar zum Prozess gegen Eichmann in Jerusalem, in dem sehr deutlich gemacht wird, wie die Banalität, die Alltäglichkeit, die Gedankenlosigkeit des tiefgehenden Verbrechens es nicht wirklich gestattet, die moralische Entrüstung hochzuspielen. Dieses Kapitel im Buch von Dupuy endet mit einem sehr überlegenswerten Hinweis, gerade im Hinblick auf die Vernichtung von Millionen von Juden, die als Shoah betrachtet und bezeichnet worden ist nach Claude Lanzmanns Intervention. Er weist darauf hin, dass in diesem Wort Shoah sich das Problem der Naturalisierung des Bösen ganz handgreiflich wieder erkennen lässt. Denn Shoah ist ein Begriff, der in der Bibel, im klassischen Hebräisch, verwendet wird für Naturkatastrophen, also für Gewitter, für die Zerstörung der Umwelt durch Naturkatastrophen oder also durch den Tsunami. Das heißt, dass wir hier als Terminus für die Beschreibung eines menschlich verursachten Übels einen Ausdruck haben, der in die Natur rüberspielt. Und diese eigenartige Mischung wird in einem letzten Teil des Buches dann nochmal ausbuchstabiert. Dupuy sagt, es gibt also die Ursachenzuschreibung in der Natur und die Ursachenzuschreibung im menschlichen moralischen Vermögen. Aber das sind nicht die zwei einzigen Quellen, aus denen die Katastrophe sich rekrutiert und speisen kann. Es gibt noch eine dritte Form von Katastrophe. Und diese Katastrophenform wird zugänglich allein schon durch das Wort, mit dem wir darüber sprechen, das Wort Opfer. Also es sind so und so viele Opfer sind in einer Katastrophe ums Leben gekommen. Dieses Wort Opfer muss man, sagt Dupuy, auch in dem Sinn ernst nehmen, dass es eine sakrale Opfersituation gibt, dass wir Opfer in einem religiös-rituellen Sinn auch kennen, anthropologisch, aber nicht nur anthropologisch, sondern auch durchaus noch in unserem eigenen Einzugsgebiet. Worum handelt es sich jetzt strukturell in dieser Opferbetrachtung? Das ist ein Punkt, bei dem man sofort an René Girard denkt, der die maßgebliche Analyse dessen, was sakrale Opferhandlungen bezwecken, vorgelegt hat und das kurz zusammengefasst und auf unsere Zwecke eingestellt, gibt das Folgende. In einem Opfer, der Sündenbock ist das Stichwort diesbezüglich, wird die Gewalt und die Brutalität und das Böse der menschlichen Gesellschaft auf eine Person, auf ein Ereignis fokussiert, welches aus der Gesellschaft ausgestoßen wird. Sündenbock. Und indem es externalisiert wird, gibt es diese Reinigung, diese Sühne und auch die eigene Würde des Opfers. und damit eine dritte Form der Zuschreibung, die also nicht auf Naturgesetze und nicht auf moralisches Versagen abhebt, sondern auf die Notwendigkeit, dem Bösen der Gesellschaft, in der wir Teil sind, pari zu bieten durch diese Art von Säuberungsprozessen. Jetzt ist das Letzte die Frage, was hat das mit aufgeklärtem Katastrophendenken zu tun? Und hier komme ich an den Anfang des Buches. Also Dupuis beginnt eigentlich mit dem Knalleffekt ganz am Anfang und holt den erst später ein. Dieser Knalleffekt besteht darin, dass er Günther Anders entdeckt hat und Günther Anders einbezieht und in diese Form des Bewältigungsdenkens von Katastrophen und insbesondere eine kleine Geschichte, die Günther Anders erfunden hat, die Geschichte von Noah nach Günther Anders. Diese Geschichte geht so, dass Noah sich in Trauerkleidung begibt und als ein Trauernder in die Gemeinschaft seines Dorfes geht. Die Leute fragen ihn, warum trauerst du, warum bestreust du dein Haupt mit Asche? Noah sagt, weil so viele Menschen gestorben sind. Ja, welche Menschen sind gestorben? Sagen die mitleidsbereiten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und Noah sagt, wir alle sind gestorben. Worauf die Menge zunächst mal lacht und sagt, wieso, wir sind nicht gestorben, uns gibt es ja noch. Und Noah sagt, aber morgen, wenn die Katastrophe stattgefunden hat, werden wir alle gestorben sein. Er verwendet an dieser Stelle die Vorzukunft als eine ganz eigenartige, besondere Zeitform. Es wird einen Zustand geben, in dem werden wir alle nicht mehr da sein und das Ding ist gesagt von heute. Das ist, um es jetzt zurückzubeziehen auf die Externalisierung der Schuld, das ist der Trick, würde Dupuis sagen, indem wir die in uns befindliche Gewaltsamkeit nach außen transponieren, in eine Zukunft hinein katapultieren, um sie aus dieser Zukunft auf uns zurückwirken zu lassen, sodass sie auf diese Art und Weise fremdartig, wenn auch unsere eigene Gewaltsamkeit, die Möglichkeit eröffnet, dass wir selber vor dem Spiegelbild unserer Gewalt einkehren und etwas tun, was diese hinaus projizierte Zukunft dann doch nicht eintreten lässt. Also dieser Art unterliegen wir nach dem Vorschlag Dupuis, dem Trick einer Selbsteinschüchterung. Soweit sein Impuls. Und soweit meine Besprechung.